Wann lässt du dich gerne unterbrechen? Bei welcher Tätigkeit bist du dankbar, wenn dich jemand unterbricht und sagt, hast du Zeit für einen Kaffee? Bei mir manchmal, wenn ich gerade nicht so vorwärts komme mit der Predigt oder ein herausforderndes Telefongespräch machen sollte, da bin ich sehr dankbar, wenn mich jemand unterbricht. Bei anderen sind es vielleicht die Franz-Vokabeln, die man lernen sollte, oder eine Arbeit schreiben, Janina. Beim Aufräumen lässt man sich gern unterbrechen. Genau, ich danke dir für dieses konkrete Beispiel. Und du merkst, wenn die Leute lachen, sie verstehen alle, was du meinst. Du hast das beste Beispiel gebracht, besser wie meine. Beim Aufräumen, genau. Da bin ich doch nicht abgeneigt, wenn mich jemand ablenkt. Es ist willkommen, wenn jemand einen Schwatz machen will. Und ab eurem Lachen erkenne ich, ihr kennt das. Kennt ihr das andere? Momente, wo man sich nicht gerne ablenken lässt. Vielleicht beim Lesen. Bei meiner Frau ist es so, sie hasst es, wenn sie ein Buch liest und ich so alle zwei Sätze frage, Daniela, so und so, Daniela, können wir? Bei was lässt du dich nicht gerne ablenken? Vielleicht bei der Steuererklärung ausfüllen, wenn man alles ausgebreitet hat. Oder bei mir, wenn ich unter den Wohnwagen krieche, etwas repariere und zehnmal nach vorne gehen muss, da bin ich froh, wenn ich dranbleiben kann. Wo lässt ihr euch nicht gern unterbrechen? Ich weiß zumindest von einem Gemeindeglied, es gibt sicher mehrere, dass ich zu einer bestimmten Tageszeit nicht anrufen soll, weil diese Person diese Zeit reserviert hat für die Stille vor Gott. Und ich weiß, bis zu diesem Moment auf der Uhr rufe ich dort nicht an, weil die Zeit reserviert ist. Vielleicht habt ihr auch solche Zeit und ich weiß es nicht, dann dürft ihr mir es gerne sagen. Ich nehme euch mit. Es ist Morgenstimmung. Nein, wir haben keine verschlafenen Augen, sondern wir sind hundemüde. Seit Mitternacht rum ist, wurde es mühsam mit dem Wachen auf dem Schiff. Seit die Sonne aufgeht, geht es wieder ein bisschen besser. Da ist die bisschen Müdigkeit weg, auch wenn sie noch in den Knochen steckt. Eigentlich sind wir hundemüde, obwohl es erst gerade Tag wird. So wie jemand von der Nachtschicht in der Pflege nach Hause kommt und nur noch einen Wunsch hat. Ab ins Bett. Oder wie nach einem Picketeinsatz, nach einem Wasserrohrbruch in der Nacht. Oder vielleicht nach einer Tropennacht und einem Leintuch, das uns auf den Leib geklebt ist. Ich nehme euch mit, kommt, wir gehen an einen See. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn und alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer zwei leere Boote liegen, die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück vom Ufer abzustoßen. Dann setzte sich Jesus hin und lehrte vom Boot aus die Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es tun. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und schrie, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus, Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammen waren. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht, du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Wie viele Fische waren es nach dem zweiten Netzwurf? Viele, oder? Damit die Netze jetzt nicht reißen, verteilen wir etwas Fische. Ich wage es weiter zu sprechen und hoffe, dass eure Aufmerksamkeit auch noch ein bisschen hier vorne ist. Ihr schafft das mit den Fischen. Wir feiern heute Gottesdienst zum Schulanfang und ich weiß nicht, ob ihr als Eltern von Kindern schon die Sachen vorbereitet habt oder ob die Zeit vorbei ist, wo man das als Eltern mitgestaltet, das Vorbereiten für die Schule. Ich sehe gewisse Elternblicke zu ihren Kindern. Ich weiß nicht, was die Blicke bedeuten. Vom Etui über die Turnsachen, wo habe ich das Geodreieck? Vielleicht kommt auch ein längst vergessener Apfel aus dem Schulsack noch heraus. Er ist mittlerweile etwas braun mit gelben Punkten, etwas Schimmel. Manchmal macht man sich bereit, man schaut, dass man wieder alles zusammen hat, was man braucht. In Deutschland gibt es eine Tradition, dass Kinder eine Schultüte bekommen zum Schulanfang. Die sehen so aus. Die sind normalerweise gefüllt mit allerhand Süßigkeiten, Schreibutensilien, allen Dingen, die man für die Schule braucht. Vielleicht auch Kaugummi für unter das Pult. Die Tradition geht auf ein Kinderbüchlein zurück. Und heute besteht manchmal die Gefahr, dass so eine Schultüte zum Statussymbol wird. Wer hat die größte Tüte? Welche Eltern haben am meisten Geld ausgegeben? Gut, dass keine PlayStation reinpasst. Wir haben keine Schultüten heute, so viel konnte ich nicht kaufen. Eine habe ich, aber ich habe euch kleine Täschchen mitgebracht, die ihr jetzt bekommt. Wir machen so, dass ihr mal pro Haushalt eines nehmt, Kinder ausgenommen. Die Kinder bekommen alle eins und sonst pro Haushalt. Du darfst weitermachen, ich muss reden. Kannst gerade weitermachen mit Verteilen. Jonathan macht das so gut, er verteilt noch mehr. Pro Haushalt eines und die Kinder haben schon eins. Und weil hier noch ein besonderes Schulkind ist, bekommt das Noemi. Okay. Ein bisschen Nervenfutter drin. Nachher höre ich dann auf mit Verteilen, nicht, dass ihr Papiertaschen holt draußen. Wenn es am Schluss noch zu viele hat, dürft ihr gerne euch auch noch bedienen oder einem Enkelkind bringen. Aber es ist immer ein bisschen schwierig abzuschätzen, wie viele das es am Ende dann braucht. Ich hoffe, es passt ungefähr. Eines fehlt. Also, ich habe hier ein Anschauungsbeispiel bekommen. Zwei. Ja, zwei habe ich nicht mehr. Wir probieren das nach dem Gottesdienst zu klären, dass niemand weinend nach Hause geht wegen dieser Schultüte. Eines habe ich noch, das brauche ich noch, das dürft ihr dann haben. Jetzt sind wir bereit für den Gottesdienst, wenn wir alles verteilt haben. Wir haben keine großen Schultüten, aber ich habe so kleine Täschchen mitgebracht, gefüllt mit allerhand Dingen, die wir im Verlauf der Predigt jetzt anschauen werden. Lasst uns diese Sachen etwas mehr entdecken und vielleicht helfen sie uns, die Geschichte und die Wahrheit aus Gottes Wort mitzunehmen in unseren Alltag. Es ist gut, wenn wir uns erinnern mit diesen Dingen, was wir bei Jesus entdecken. Jede Spielgruppe, jedes Schuljahr beginnt mit einer Einladung, kommt wieder. Es beginnt wieder. Auch Jesus fängt an, Menschen einzuladen in dieser Geschichte, die wir gehört haben, in dieser Begebenheit. Er lädt ein, zu ihm zu kommen. Es war damals normal, dass die Lehrer, dass die Rabbis ihre Schüler aussuchten. Das Lernen bei den Rabbis war damals etwas anders wie heute. Bei den Lehrern heute lernt man eine Lektion von dem, was er sagt. Nicht unbedingt von dem, was er lebt, aber von dem, was er sagt. Und dann geht man und hat es gelernt. Im Idealfall. Dann geht der Lehrer zu sich nach Hause und die Schüler gehen in ihr Zuhause zurück. Früher war das Lernen bei einem Rabbi fast so, wie wenn man mit dem Lehrer in eine Wege ziehen würde. Na dann viel Vergnügen. Man besuchte nicht nur eine Kursstunde, sondern man lebte und lernte mit dem Rabbi zusammen Tag und Nacht. So war es bei Jesus. Die Juden hatten ein Ausbildungssystem entwickelt. In der Grundstufe von 6 bis 10 Jahren lernten die Kinder die 5 Bücher Mose auswendig. Es gibt was zu tun. Später, ab etwa 10 Jahren, lernten die Kinder viel über die Kunst vom Fragen stellen und Antworten. Im Judentum lernt man vor allem vom Fragestellen und nicht vom Antworten. Bei uns ist es umgekehrt. Häufig. Und im Alter von ungefähr 12 Jahren schloss man die Schule, quasi die Grundausbildung, ab. Und dann wurden die besten Schüler von einem Rabbi eingeladen: Komm zu mir, ich will ein Rabbi sein. Man kann sich das vielleicht vorstellen, die Schule ist zu Ende, die Rabbis stellen sich vor dem Schulhaus auf und rufen die Schüler zu sich. Und es ging damals wahrscheinlich ähnlich wie heute, wenn man wählt beim Turnunterricht. Die Ersten, die Guten sind weg, bis nur noch die bleiben, die man halt noch nehmen muss. Die, die den Ball nicht halten können, oder die, die doppelte Zeit brauchen für eine Runde. Als Jesus seine Jünger berief, war das außergewöhnlich. Er wählte als Nachfolger Schüler, junge Männer, die bereits einen Beruf hatten und gearbeitet haben, die vielleicht, ja nicht vielleicht, die kein Rabbi nehmen wollte. Und Simon lernte dann das Fischen, andere sonst einen Handwerksberuf. Matthäus, glaube ich, hat Buchhalter gelernt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. So haben sie Berufe gelernt und in dem Moment, viel, viel später, als alle Rabbis ihre privilegierten Schüler rausgefischt haben, kommt Jesus und sagt: Kommt zu mir. Schön, dass du bei mir bist. Also die, die übrig geblieben sind, die halt noch da sind, Jesus wählt anders, und jetzt kommen wir zu uns. Jesus wählt anders. Die Jünger, die Jesus wählt, sind Menschen, die häufig von anderen nicht zuerst gesehen werden, die nicht beachtet werden. Aber Jesus sieht sie und will mit ihnen zusammen sein. Und Jesus sagt auch dir: Komm zu mir. Komm in meine Nähe. Darum haben wir in dieser Tüte so eine Hülle, um ein Lichtlein zu machen mit einem Röschokerzchen. Schön, dass du da bist, sagt Jesus zu dir. Als Jesus die Jünger gefunden hat, sagt er ihnen, vielleicht nicht mit dem gleichen Wortlaut, aber so etwas: Schön, dass du bei mir bist. Willkommen bei mir. Vielleicht erinnert uns dieses Lichtlein gerade dort, wo wir merken, andere haben mich gerade nicht gesehen. Ich war wie Luft für die. Kennt ihr das? Ich mag es nicht so, wenn ich wie Luft bin für andere. Ich gehöre genau nicht zur angesagten Gruppe in der Schule, weil ich irgendeinen Quatsch nicht mitmache, weil ich die blöden Bilder ohne Kleider nicht weiterleite. Oder ich komme mir aussortiert vor, weil ich nicht mehr so schnell bin wie in jungen Jahren oder weil ich nicht so gesund bin, wie die Gesellschaft sagt, dass man gesund sein soll. Ich bin überzeugt, dass alle irgendwo gesund und irgendwo krank sind. Aber es ist eine andere Geschichte. wenn wir uns aussortiert vorkommen, weil wir nicht mehr so schnell sind oder weil wir krank sind, vielleicht auch in unserer Psyche krank sind. Jesus sagt den Menschen, auch dir, wenn er dir begegnet, schön, dass du da bist, komm zu mir, bleibe bei mir. Willst du mit mir weitergehen? Ich will dein Lehrer, dein Rabbi sein, dein Herr sein. In einem Paralleltext im Markus-Evangelium heißt es, Jesus wählte die Menschen, die er bei sich haben wollte. Ich finde das so eine schöne Formulierung, die er bei sich haben wollte. Das ist die erste Berufung von Menschen, von Jesus. Komm zu mir. Hören wir es, Jesus sagt nicht, geh und mach, sondern komm zu mir. Komm zu mir. Das ist die erste Berufung. Und die Jünger waren so überwältigt, dass sie von diesem Jesus ausgewählt wurden. Sie waren total überwältigt. Einer sagte mal, ich weiß nicht recht, wie das geht, ich bin es immer noch am Lernen. Film Chosen bleibt im Herz, in Erinnerung. Sie haben es immer wieder eingeübt. Und ich ermutige euch auch als Schüler, immer wieder bei diesem Jesus zu sein und zu bleiben, die Bibel zu lesen, selber mit Jesus zu reden. Ich finde es so spannend, dass Jesus nicht zuerst sagt, komm und tu dies und mach das und jetzt vorwärts, sondern komm zu mir, komm in meine Gegenwart. Das hört auch später nicht auf. Wenn wir schon ganz lange mit Jesus unterwegs sind, wie einige hier, schon lange mit Jesus unterwegs sind, das hört nicht auf, bei Jesus zu bleiben, nicht nur für ihn zu tun, sondern bei ihm zu sein. Und zu verweilen. Andy Wood, der Nachfolgepastor von Rick Warren, der Saddleback Church, eine bisschen größere Gemeinde wie hier, mit 30.000 Gottesdienstbesuchern in der Woche, eine der 10 größten Gemeinden in den USA, sagte treffend, als er seinen neuen Pastorenjob als Nachfolger von Rick Warren angenommen hat, sagte er, die größte Berufung als Leitende ist es, die Gegenwart von Gott von ganzem Herzen zu suchen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Auch von uns. Jesus ruft und beruft die Jünger. Wir haben ein Stück Netz. Ja, um Fische zu fangen, reicht es, glaube ich, nicht. Wir haben ein Stück Netz, weil bei den ersten Jüngern auch Fischer dabei waren. Ja? Übrigens, Jesus hat es auch ausgehalten, wenn die noch ein bisschen nach Fisch gerochen haben. Seid ihr irgendwo am Meer oder am See mal neben einem Fischkutter gestanden? Riecht ihr es noch? Dieser Fischgeruch der Fischer in den Haaren, in den Nägeln, in ihrer Hornhaut von den Netzen, das kriegt man nicht weg mit einer Dusche. Und Jesus hat es ausgehalten, dass die Menschen zu ihm gekommen sind, nicht nach 47,11 gerochen haben, sondern nach totem Fisch. Wenn ihr es nicht vorstellen könnt, esst wieder mal Thunfisch aus der Dose. Jesus hat sich davon nicht abhalten lassen, wenn Menschen ein anderer Geruch hatten. Er hat sie geliebt und angenommen. Jesus hat Erwachsene zu sich gerufen, aber oft auch schon 12-Jährige hat man gerufen. Und auch als junger Mensch bist du bei Jesus willkommen. Nimmt Jesus dich an sein Herz und sagt, komm zu mir, bleibe bei mir. Eine Frage an die Erwachsenen, ihr könnt selber sagen, ab wann das so ist. Wie ist das eigentlich geworden mit dem Ruf von Jesus in deinem Leben? Erinnere dich mal. Wie ist das geworden, dass Jesus in dein Leben gerufen hat, komm mit mir, folge mir nach? Vielleicht ist es gut, diesem Ruf neu Raum zu geben in deinem Herzen. Nicht nur Dinge für Jesus zu tun, sondern bei Jesus zu sein. Es fällt mir viel leichter, etwas zu tun, wie zu sein. Geh zurück an sein Herz. Vor vielen Jahren gab es ein Lied, ich kann es nicht mehr hören, Aber es bleibt in Erinnerung, sei ein lebendiger Fisch. Es macht keinen Sinn, dass ich euch einen lebendigen Fisch in die Tüte packe. Außer ihr habt noch keins Mittag bereit. Aber es hat einen Holzfisch, der erinnert uns an diese Berufung, ein lebendiger Fisch zu sein. Kein toter Fisch, der mit dem Strom schwimmt. Wisst ihr noch, wie das Lied geht? Ein lebendiger, ein wiedergeborener, ein neuer Mensch von Jesus Christus gemacht. Petrus erkennt in der Begegnung mit Jesus zwei Sachen: seine Schuld und den verheißenen Messias. Und nun sind wir gefragt, bin ich bereit, diesem Jesus zu vertrauen? Es ist ja eine Sache, in der Schule einem Lehrer für eine Stunde zuzuhören und wieder nach Hause zu gehen und zu denken, was man zu denken hat. Oder ein Seminar zu besuchen oder ein Wochenende mit jemandem zu verbringen, einen Referenten zu hören und zu denken, ja, es war gut oder ich hätte im Fall anders oder was du gesagt hast, ist wirklich nicht viel wert. Oder unser Leben diesem Jesus ganz anzuvertrauen, nicht für eine Stunde, nicht für ein Wochenende, nicht für den Sonntagmorgen, für eine halbe Stunde oder wenn die Predigt so lang geht, für 40 Minuten, sondern das ganze Leben lang. Bist du bereit, diesem Jesus zu folgen? Sind wir bereit, diesem Jesus zu vertrauen? Das wird jeder Schüler gefragt. Bist du bereit, mir zu vertrauen? Wir werden ermutigt, auf Jesus zu vertrauen. Darum haben wir einen Karabinerhaken oder einen Schlüsselring. Es hat nicht für alle alles gereicht. Uns bei Jesus einzuhängen, ganz bei Jesus zu sein, bei ihm anzuhangen. Übrigens, das heißt von den Männern und Frauen auch bei der Ehe. Und er wird ihr anhangen. Bei Jesus ist es noch wichtiger. Dann haben wir ein Freundschaftsbändel in unserer Tüte. Das ist vielleicht für die Mädchen mehr. Aber die Jungs dürfen hören. Freundschaftsbändel. Jesus ruft seine Jünger, aber nun sind die Jünger plötzlich nicht mehr allein. Da gibt es noch die anderen 11 Jünger auch noch. Und die sind manchmal ein bisschen komisch. Aber Jesus ruft uns in eine neue Gemeinschaft. Und wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, dass sie jeden Tag zusammen waren, einmütig zusammen waren, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, dann hat das etwas mit dieser Freundschaft mit Jesus und untereinander zu tun, was bei Jesus beginnt. Wo bist du dankbar für die Unterstützung der Gemeinde und der Gemeinschaft? Vielleicht ist das Gebet. Vielleicht sind es andere Dinge. Und wem kannst du ein guter Freund, eine gute Freundin sein? Ich rede mal von gleichgeschlechtlich, dass wir das recht verstehen. Nichts Erotisches. Ein guter Freund oder eine gute Freundin zu sein. Ihr dürft dieses Bändeli behalten oder weitergeben. Vielleicht auch mit dem Gedanken, ich helfe dir. Ich vergesse dich nicht. Ich helfe dir. Ich konnte heute Morgen jemandem vor dem Gottesdienst sagen, wenn du Hilfe brauchst, ruf mich an, ich bin da für dich. Hat etwas mit dem zu tun, mit dieser neuen Gemeinschaft bei Jesus. Wem kannst du guter Freund sein? Eine gute Freundin, vielleicht auch in der Schule. Juden haben um ihre Hände die Gebetsriemen. Vielleicht erinnert ihr euch an Darstellungen. Ich sage es ein bisschen vereinfacht. Das ist ein besonderes Freundschaftsband. Das sind das Gebet, höre Israel, aufgeschrieben. Das Glaubensbekenntnis. Jesus sagte zu seinen Jüngern später, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Wir sollen das von den Juden nicht zu unserem eigenen machen. Wir wollen es ihnen nicht wegnehmen. Aber vielleicht hilft diese Erinnerung, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Es heißt von den Jüngern damals, dass sie am Netze waschen waren. Das ist so der letzte Akt des Arbeitstages eines Fischers. Netze waschen und dann ab in die Haie, auch wenn es morgen ist. Das ist so der letzte Arbeitsschritt des Arbeitstages, wie bei dir vielleicht den PC herunterzufahren oder das letzte Besteck in die Abwaschmaschine räumen und sie anzulassen oder was weiß ich was. Es ist der Moment des Feierabends, wo wir denken, endlich sind wir fertig, jetzt kann ich dann chillen oder ins Bett. Füße hochlegen und nur noch genießen. Wir haben heute Gottesdienst zum Schulanfang. Und trotzdem kommt jetzt ein Wort auch an die Senioren, weil auch Senioren noch in der Schule sind, aber in einer anderen. Was wäre, wenn du in deinem Leben so vor den Netzen deines Lebens sitzt und am Netze waschen bist, so der letzte Akt vor dem Feierabend, denkst, jetzt noch das und dann kann ich es genießen und es mir gut gehen lassen. Ich freue mich, wenn es dir gut geht übrigens. Aber was wäre, wenn beim Netzewaschen bei dir, Senior, nochmals der Ruf von Jesus kommt, komm mit, ich habe eine neue, besondere Aufgabe für dich auch als Senior. Bibelschulen haben es erkannt und bieten jetzt Seminare an für Menschen im fortgeschrittenen Alter, für Pensionierte. Weil man gemerkt hat, da ist so viel Potenzial da, das nicht nur da sein soll für die Kreuzfahrt in die Karibik, für das Wohnmobil oder den Schrebergarten. Wie wäre das für dich als Senior, wenn Jesus gerade, wenn du die Füße hochlegen willst, sagt, kommst du noch eine Runde mit? Ich habe einen Auftrag für dich. Vielleicht hat es etwas mit dem EGW hier zu tun, vielleicht nicht. Aber bist du nochmals bereit? Wie der Petrus, der sagt, also gut, Jesus, wenn es sein muss, nein, weil du es sagst, bin ich bereit. Das Wort gilt nicht nur den Senioren, aber es wurde mir besonders wichtig für euch. Wo und wie ist der Auftrag von Jesus, euch noch einmal aufzumachen, einzubringen in diesem Reich von Gott? Das Fischernetz zeigt uns zwei Momente, ich komme zum Schluss, wo wir besonders gefordert sind, Jesus nachzufolgen. Das ist einmal, wenn es bescheiden geht. Wenn die Netze leer sind, im Tiefpunkt des Erfolges oder des, wenn der Misserfolg da ist, dann Jesus zu vertrauen. Und auf der anderen Seite, wenn die Netze zum Platzen voll sind, wenn es gerade so gut läuft und dann sagen, Jesus, dann lasse ich jetzt die Fische Fische sein und ich komme mit dir mit. Wenn so der große Erfolg im Geschäft ist, jetzt geht's ab. Und dann sagt Jesus, komm mit, lass Fische Fische sein und folge mir nach. Wir sind nicht Diener, und nicht Knechte unseres Misserfolgs oder unseres Erfolgs, sondern wir sind gerufen, Jünger von Jesus zu sein. Wie reagieren wir? Von den Jüngern heißt es, sie verließen ihre Netze und folgten ihm.